Just you wait and see.
Blaue Vögel, die über den weißen Klippen von Dover schweben. Sentimental besungen von Vera Lynn, die während des Zweiten Weltkriegs den Spitznamen The Force's Sweetheart trug. In ihrer Radiosendung Sincerely Yours verlas der Liebling der Truppen Grüße aus der Heimat. Und in diesem Lied fließen die beiden Schicksale der Kreidefelsen von Dover quasi ineinander. Das vogelumflogene Naturparadies einerseits und der militärisch-strategische Vorposten gegenüber dem Kontinent andererseits.
Oh, when the dawn comes up.
I know that might seem a bit incongruous.
Das klingt ein bisschen wie ein Widerspruch, aber man sieht ja einerseits dort drüben die französische Küste. Das sind nur 19 Meilen, die kürzeste Distanz zwischen England und Frankreich. Und Winston Churchill persönlich ließ hier Kanonen installieren, um feindliche Kriegsschiffe im Ärmelkanal zu stoppen. Und andererseits haben wir hier die Chalk Downlands. Wir wollen hier große Flächen renaturieren, weil Großbritannien viele dieser Grasflächen verloren hat, in denen so viele Insekten und Wildtiere leben, die hier prächtig gedeihen.
Back to Chalk Downland. We have wildlife and the wildlife will always flourish.
Gordon Wise hat früher bei der Küstenwache gearbeitet und engagiert sich jetzt im Ruhestand beim National Trust. Im Sommer führt er Touristen in die Fan Bay Tunnel oben auf den Klippen von Dover, eine Anlage aus dem Zweiten Weltkrieg, die 2015 für Besucher geöffnet wurde.
Welcome to Fan Bay.
Bevor die Touristen zurückkommen, bekomme ich eine kleine Privattour.
125 steps to the bottom, right, 23 meters into the White Cliffs. Here we go.
125 Stufen geht's hinab in die Tiefe, 23 Meter unter der Erde. Mit dabei Andrew Coleman, auch engagiert beim National Trust, pensionierter Geologe. Er erklärt mir, dass die weißen Kreidefelsen durch zermalmte Wasserpflanzen und Seetiere entstanden.
Die Kreide ist ganz weich, man kann sie mit dem Fingernagel abknibbeln und sie eignet sich gut zum Graben. Das ist alles organisches Material, entstanden vor rund 100 Millionen Jahren, als hier sehr heißes, tropisches Klima herrschte, mit CO2-Werten, die dreimal so hoch waren wie heute. Das sind alles Plankton und Muscheln, die sich am Boden gesammelt haben, wenn sie ausstarben und einen kreidigen Schlamm bildeten, der dann fest wurde. Und mit ganz großem Glück sieht man, wie hier, noch einen riesigen Muschelabdruck.
Der Tunnel wurde im Winter 1940-41 innerhalb von 100 Tagen in die weichen Kreidefelsen gehauen und sollte rund 140 Soldaten als bombensichere Unterkunft dienen. Die meisten Röhren sind mit Metall ausgekleidet und am Boden kann man noch Kerben erkennen, wo vor 80 Jahren die Stockbetten standen. Doch die Armee hatte 1941 wenig Erfahrung mit dem Bewohnen von Tunneln und schon nach wenigen Monaten erwies sich das Fan Bay Tunnelprojekt als Fehlplanung, schildert Gordon Wise.
So the tunnels become very, very wet.
Man hatte nicht berücksichtigt, dass es in den Tunneln sehr feucht werden würde, weil man mit Tunnelöffnungen zum Meer quasi lüftete. Aber die Feuchtigkeit an den Stahlträgern kondensierte. 140 Soldaten, die hier drin atmeten, alles wurde feucht. Ihre Ausrüstung, das Bettzeug. Nur 4 Monate nach dem Einzug wurden die Tunnel durch den militärischen Gesundheitsdienst für unbewohnbar erklärt. Und die Soldaten zogen in Zelte, später dann in Baracken. In die Tunnel wurden dann Ventilatoren eingebaut, die warme Luft lieferten. Das hätte möglicherweise das Feuchtigkeitsproblem gelöst, aber das hat dann niemand mehr ausprobiert. Es hat keiner mehr versucht, hier unten zu leben.
Whether it worked or not, no one knows, because nobody ever came down here to live again.
Heute dient die gigantische militärische Fehlinvestition nun immerhin als Touristenattraktion. Wenn die Touristen dann heile in Fan Bay ankommen, denn immer wieder stürzen Leichtsinnige an den Klippen in die Tiefe, schildert Andrew Coleman.
They're very silly. We can't put up a fence. Where would you stop? You've got to fence the whole of Britain.
Aber was soll man machen? Man kann ja schlecht die ganze britische Insel einzäunen. Machen kann man auch nichts gegen die Erosion. Immer wieder klatschen tonnenschwere Kreidefelsbrocken ins Meer. Berechnungen zufolge verschwindet 1 Meter Küstenlinie in etwa 5 Jahren. Julie und Sean treffe ich am Besucherzentrum. Sie sind gerade auf großer England-Rundreise und waren eben noch auf dem windigen Klippenweg unterwegs. Vor der Abbruchkante haben sie sich sehr in Acht genommen. Für Sean sind die weißen Klippen von Dover eine Art englisches Nationalsymbol. Das erste, was man sieht, wenn man vom europäischen Kontinent nach Hause kommt, ein strahlendes weißes Leuchtfeuer.
Often when you're traveling from Europe, it's the first thing you see when you come to England, and so it's kind of it's a big white bright beacon, so it's quite nice to see when you come in.
Und auch Gordon Weiss kennt in seiner Familie das Heimatgefühl, das die weißen Felsen von Dover vermitteln können.
My father came home from Germany as a prisoner of war.
Mein Vater wurde aus der Kriegsgefangenschaft in Deutschland mit einem Lancaster-Bomber nach Hause geholt und die Crew flog dann auch extra tief über die Klippen von Dover, um den Jungs an Bord zu zeigen, dass sie wieder zu Hause sind.
White Cliffs to let the lads know that they were back at home.